Hi und willkommen hier bei Mikado. Einmal so richtig viel Geld haben und damit machen können, was man will. Mit dem Gedanken hat doch bestimmt jeder schon mal gespielt, oder? Aber ob man damit so richtig glücklich werden kann, das diskutieren dann viele und das fragen sich die Menschen schon lange. Vor rund 200 Jahren hat schon Wilhelm Hauff ein Märchen darüber geschrieben. Das kalte Herz. Und wie dieses Märchen ausgeht, das hört ihr jetzt in einer ganz besonderen Fassung, nämlich mit Unterstützung der NDR Radio Philharmonie. Viel Spaß!
Das kalte Herz. Ein Orchesterhörspiel von Henrik Albrecht, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Dunkel ist es im Schwarzwald mit seinen dichten Bäumen. Und wer schon einmal selbst auf den engen Wegen durch das dichte Tannengrün spaziert ist, glaubt sie sofort die seltsamen Geschichten, die man sich über den Wald und seine Bewohner, die Waldgeister, erzählt. Und wer sich noch etwas weiter in den Wald hineinwagt, der kann die Hauptperson unserer Geschichte treffen. Den Kohlenmunk Peter.
Jetzt schmor ich hier wieder, bis ich schwarz werde.
Peter ist eigentlich ein munterer Bursche. Schlank und gut gewachsen, wie eine junge Schwarzwaldtanne. Aber jeder, der ihn zum ersten Mal sieht, erschrickt. Denn Peters Gesicht ist vollkommen verdreckt und mit Ruß verschmiert. Doch dafür gibt es einen einfachen Grund. Kohlenmunk-Peter ist ein Köhler.
Köhler, ja. Das ist ein schmutziger Beruf. Als Köhler muss man das Holz des Waldes so lange schmoren, bis es zu Kohle geworden ist. Da wird man schwarz von oben bis unten. Und wenn ich mal vom Wald in die Stadt komme, um die Kohlen zu verkaufen, dann machen die Leute einen großen Bogen um mich, weil ich so schmutzig bin.
Tag für Tag saß Peter im einsamen Wald und sah dem Rauch zu, der von seinem Kohlenmeiler in den Himmel stieg. Inmitten dieser dunklen Bäume fühlte er im Herzen eine tiefe Sehnsucht und er begann zu träumen.
Reich müsste ich sein. Dann könnte ich auch einmal abends ins Wirtshaus gehen und tanzen und mit Geld nur so um mich werfen. Und die Mädchen würden mich bewundern.
Vor den Wünschen, die allzu leicht in Erfüllung gehen. Wenn du im Herzen nicht reif bist für das Glück, wird es dir nichts nützen.
Eines Tages war Peter wieder einmal in die Stadt gefahren, um seine Kohlen zu verkaufen. Es war Sonntag und alle Leute vergnügten sich. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Und so mischte sich Peter, schmutzig wie er war, unter das Volk. Im Wirtshaus dröhnte der Tanzboden unter den Sprüngen der Tänzer. Die Paare drehten sich in einem bunten Wirbel und die Mädchen jauchzten, wenn die Jungs sie hoch in die Luft hoben. Der sprang höher als alle anderen und machte die kunstvollsten Drehungen und Verzierungen. Den nannten die Leute den Tanzbodenkönig. In der Menge der Tanzenden entdeckte Peter auch die schöne Lisbeth, die Tochter des Holzfällers. Aber sie beachtet Peter nicht, denn gerade packt sie der Tanzbodenkönig und wirbelt sie durch die Luft.
Ach, wenn ich doch einmal so mit Lisbeth tanzen könnte. Aber schmutzig wie ich bin, wäre ihr Sonntagskleid dann sicher hin.
An einem Tisch abseits der Tanzfläche spielten Männer um Geld. Peter machte große Augen, als er sah, wie der dicke Ezechiel, einer der reichsten Kaufleute der Gegend, mit den Würfeln spielte.
Ich setze 100 Gulden. Wollen doch mal sehen, ob ich nicht gewinne.
100 Gulden? So viel verdiene ich ja nicht mal in einem ganzen Jahr mit meiner Kohlenbrennerei.
Peter konnte es kaum glauben. Der dicke Ezechiel langte in seine Taschen und schaufelte die Goldmünzen nur so auf den Tisch. Die übrigen Zuschauer im Wirtshaus applaudierten.
Nun lass die Würfel rollen.
Alle Augen hefteten sich auf den Knobelbecher, in dem die Würfel munter klapperten.
Dreimal die 6. Das nenne ich Glück.
Seltsamerweise hatte der dicke Ezechiel immer Glück beim Spiel. Jedes Mal gewann er und stets war er dann in Spendierlaune.
Evert, bring mal jedem ein Bier. Außerdem da dem Kohlenmunk Peter. Wenn der hier noch länger so rumsteht, ist deine Wirtsstube bald so schwarz wie der Kamin.
Wie ein geprügelter Hund verließ Peter das Wirtshaus. Die Festtagsmusik wurde immer leiser, je näher er wieder dem Wald kam.
So kann es nicht mehr weitergehen. Jeder schaut auf mich herab. Wäre ich doch nur so reich und angesehen wie der dicke Ezechiel. Oder könnte den Musikern die Taler nur so zuwerfen wie der Tanzbodenkönig. Diese Burschen nur das Geld herhaben? Es muss doch einen Weg geben, wie auch ich zu Geld kommen kann.
Und so saß Peter am nächsten Tag wieder vor seinem Kohlenmeiler und schaute dem Rauch zu, wie er in den Himmel stieg. Er grübelte, wie er sein Schicksal ändern könnte. Da erinnerte er sich an die alte Geschichte von den Waldgeistern, die ihm seine Mutter oft erzählt hatte. Der Sage nach wohnen im Wald zwei Geister. Der eine ist das Glasmännlein. Ein gutes Geistchen, das schon so manchem in der Not geholfen hat. Doch es gibt noch einen anderen, den Holländer Michel, ein riesiger, unheimlicher Bursche. Oh ja, der kann einen reich machen, doch hüte dich, keiner ist bisher durch seine Gaben glücklich geworden.
Naja, der Holländer Michel muss es ja nicht gleich sein. Aber ich könnte ja das Glasmännlein um Hilfe bitten.
Das Glasmännlein zeigt sich nur denen, die an einem Sonntag geboren sind.
Das ist ja wunderbar. Ich bin an einem Sonntag geboren. Ja,
Ich muss doch ein Glückskind sein.
Wer aber das Glasmännlein rufen will, der muss den Zauberspruch wissen und ihn am Tannenbühl in der Mitte des Waldes rufen. Glasmännlein im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist ein Land, wo Tannen stehen.
Na los, wie geht der Spruch gleich weiter? Dein ist all Land, wo Tannen stehen. Dein ist all Land, wo Tannen stehen.
Aber so sehr sich Peter auch den Kopf zerbrach, ihm wollte der Rest des Spruches nicht einfallen.
Na, was soll's? Schließlich bin ich ein Sonntagskind. Da wird sich der Glasmann schon zeigen, selbst wenn ich nicht das ganze Sprüchlein kann.
Im Tannenbühl findest du den guten Geist. Dort, wo der Wald am höchsten ist, dort wohnt das Glasmännlein. Und so machte sich Peter auf, den Tannenbühl zu finden. Der Weg wurde immer schmaler und die Bäume wuchsen immer dichter. Bald war es so dunkel, als ob es Nacht wäre. Dabei war es mitten am Tag. Mit einem Mal trat aus dem Dickicht des Waldes ein riesiger dunkler Mann. Er war fast dreimal so groß wie Peter und trug einen schwarzen Mantel.
Der Holländer Michel.
Seine Füße steckten in riesigen Stiefeln. Hätte Peter die anprobiert, er hätte bis zum Hals in ihnen gesteckt.
Was tust du hier im Wald beim Tannenbühl, Peter Munk? Solltest du nicht lieber an deinem Kohlenmeiler sitzen?
Ich bin nur auf dem Heimweg.
Lüg mich nicht an, Kohlenpeter. Ich weiß wohl, dass du zu dem Glasmännlein willst, um es anzubetteln. Lass dir gesagt sein, der kleine Wicht ist ein Knauser. Und du, Peter, bist ein armer Tropf. Während andere die goldenen Dukaten aus dem Ärmel schütteln, musst du Kohlen brennen, bis du schwarz wirst.
Das ist wahr. Es ist ein elendes Leben.
Na nun, lass mal den Kopf nicht hängen. Ich hab schon so manchem aus der Not geholfen. Wie viel hundert Taler brauchst du denn für den Anfang?
Mit diesen Worten fasste der Riese in seine ungeheuren Taschen und klimperte mit den Goldmünzen, die dort verborgen waren. Doch Peter bekam es mit der Angst. Sein Herz krampfte sich zusammen.
Schönen Dank, der Herr, aber ich gehe lieber weiter auf diesem geraden Weg.
Peter beschleunigte seine Schritte, denn er wusste sehr wohl, mit wem er es zu tun hatte. Mit dem Holländer Michel war nicht zu spaßen und er sah nicht gerade aus wie einer, der aus Mitleid Geld verschenkt.
Überleg es dir gut, Peter. Bei mir gibt es Gold. Könnt's haben, wenn ihr's wollt. Gold, Gold, Gold.
Da begann Peter zu laufen, so schnell er konnte. Vor ihm tauchte ein Graben auf. Mit einem weiten Sprung setzte Peter darüber hinweg.
Hier ist meine Grenze und weiter kann ich dir nicht folgen. Aber du entgehst mir nicht. In deinen Augen steht's geschrieben, du wirst nicht so schnell zufrieden sein.
Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Wald wurde immer dichter. Bald umgab ihn eine seltsame Stille, denn selbst die Vögel schienen die ewige Nacht des Tannenwaldes zu meiden.
Hier muss es sein.
Ganz wohl war es Peter nicht in seiner Haut, Doch nahm er all seinen Mut zusammen und rief:
Hallo, Herr Glasmann! Ich bin ein Sonntagskind!
Doch das Einzige, was er zur Antwort bekam, war das Rauschen der Bäume.
War ja klar, ich muss ja erst das Sprüchlein aufsagen. Glasmännlein im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen.
Noch während er die Worte sprach, schien es ihm, als würde hinter einer der Tannen ein kleines Männlein hervorschauen. Auch glaubte er, ein leises Kichern zu hören. Aber ebenso schnell war die Erscheinung auch wieder verschwunden.
Er muss ganz in der Nähe sein. Ich werde ihn schon noch sehen.
Da wusste Peter endlich, wie der Zauberspruch lauten musste und was sich auf Stehen reimt.
Nun wird mir der Spruch gelingen. Hört gut zu, Herr Glasmann. Glasmännlein im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.
Peter blickte sich um. Es. Unter einer hohen Tanne saß ein kleines Männlein in einem grünen Mantel und einem großen spitzen Hut auf dem Kopf. Es hatte ein feines, freundliches Gesicht und rauchte eine Pfeife aus blauem Glas.
Du bist diesem Flegel begegnet, dem Holländer Michel. Er hat ja wohl einen gehörigen Schrecken eingejagt.
Das kann man wohl sagen. Ich komme aber, um mir einen Rat von euch zu holen. Ich bin ein armer Kohlenbrenner. Da ich aber noch jung bin, dachte ich, es könne vielleicht noch etwas Besseres aus mir werden. Wenn ich nur die anderen sehe, den dicken Ezechiel oder den Tanzbodenkönig, die haben Geld wie Heu.
Peter, hör mir auf von diesen. Was haben die davon, wenn sie ein paar Jahre dem Schein nach glücklich sind und später umso unglücklicher? Du darfst dein Handwerk nicht verachten.
Nein, aber ein Kohlenbrenner ist nun mal nicht hoch angesehen. Wäre ich dagegen ein Kaufmann, Förster oder Glasmacher, da wäre ich was.
Ach, ihr Menschen seid doch alle gleich. Selten ist einer zufrieden. Wenn du ein Glasmacher wärst, würdest du gern Förster sein. Wärst du Förster, möchtest du Kaufmann sein. Aber meinetwegen, ich gewähre jedem Sonntagskind, das zu mir findet, 3 Wünsche.
Wunderbar! Ihr seid ein Geist nach meinem Geschmack, verehrter Glasmann.
Die ersten 2 Wünsche sind frei. Den 3. darf ich dir verwehren, wenn er töricht ist.
Toll! Ich darf mir wirklich alles wünschen?
Sieh zu, dass du dir etwas Gutes und Nützliches wünschst, Peter.
Nun, so wünsche ich mir zuerst, dass ich im Wirtshaus immer so viel Geld in der Tasche habe wie der dicke Ezechiel. Und als zweites, dass ich noch besser tanzen kann als der Tanzbodenkönig.
Du dummer Kohlenpeter! Was sind das für Wünsche, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben? Verstand hättest du dir wünschen sollen, Peter. Gesunden Menschenverstand.
Aber, Herr Glasmann, ich habe ja noch einen Wunsch übrig. Da könnte ich mir ja noch Verstand wünschen, wenn der so wichtig ist, wie ihr meint.
Nichts da. Du wirst froh sein, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Aber nimm dich in Acht, Peter. Bleib nicht so töricht, wie deine Wünsche es waren.
Dann zog das Männlein an seiner Pfeife, blies immer mehr Rauch aus und verschwand in einer dünnen Rauchschwade, die zwischen den Tannenwipfeln in den Himmel stieg.
Gleich am Sonntag, nachdem er aus dem Tannenbühl gekommen war, lief Peter ins Wirtshaus.
Da ist der dicke Ezechiel. Wir wollen doch mal sehen, ob das Glasmännlein meinen Wunsch erfüllt hat.
Peter langte in seine Tasche. Und? Wahrhaftig! Dort klimperte munter genau so viel Geld, wie Ezechiel gerade bei sich hatte.
Hey, Tanzbodenkönig, mach mal ein wenig Platz!
Peter machte die wildesten Tanzschritte. Sprang der Tanzbodenkönig in die Höhe? So sprang Peter gleich doppelt so hoch. Immer wenn er an den Musikern vorbeitanzte, warf er ihnen Taler zu.
Hier, ihr fröhlichen Musikanten! Und spielt noch ein bisschen schneller!
Nannten ihn die Leute den Tanzboden Kaiser. Am Spieltisch, wenn er gegen den dicken Ezechiel würfelte, hielten die Zuschauer den Atem an. Niemand riskierte so viel Geld wie Peter. Aber je mehr Geld er an Ezechiel verlor, desto mehr füllten sich seine Taschen, ganz wie er es sich vom Glasmännlein gewünscht hatte.
Ich möchte im Wirtshaus immer so viel Geld in der Tasche haben, wie der dicke Ezechiel.
Auf den ersten Blick schien das ja ein guter Wunsch zu sein. Aber was wäre, wenn der dicke Ezechiel mal kein Geld haben sollte?
Das ist unmöglich. Schließlich ist er der reichste Mann weit und breit.
Unmöglich? Nun ja. Eines Tages ging Peter wieder ins Wirtshaus. Der dicke Ezechiel war schon da und Peter griff in seine Tasche, wo munter die Goldmünzen klimperten.
Hey, Ezechiel, komm, lass uns spielen. Ich glaube, heute ist mein Glückstag.
Aber mit dem Glück ist es so eine Sache, wenn es durch törichte Wünsche erkauft wurde. Peter gewann ein Spiel nach dem anderen.
Juhu!
Und Ezechiel verlor ein Spiel nach dem anderen. Was Peter aber nicht bemerkte, war, dass das Geld in seinen Taschen immer weniger wurde, je mehr Geld Ezechiel verspielte.
Letzten 5 Gulden. Lass uns sehen, ob ich nicht doch noch gewinnen kann.
So warfen sie wieder die Würfel. Und Peter hatte 3 Sechsen.
Jetzt habe ich nichts mehr. Peter Munk, sei so gut und leih mir etwas Geld, damit ich weiterspielen kann.
So viel du willst und wenn es 100 Gulden sein sollen.
Aber wie Peter in seine Taschen langte, um Ezechiel mit Talern zu versorgen, stockte ihm der Atem.
Aber ich hab ja gar kein Geld mehr.
Lüg nicht, Peter. Schließlich hast du mein ganzes Geld gewonnen.
Aber sieh doch, ich habe keinen Heller.
Und Peter krempelte die Taschen seiner Hose nach außen. Da war nichts. Und jetzt fiel ihm auf, wie dumm er gewesen war, als er sich wünschte, immer so viel Geld wie Ezechiel in der Tasche zu haben.
Du bist ein Betrüger. Sicher hast du auch beim Spiel betrogen.
Aber nein, du irrst dich.
Und ehe es sich Peter versah, warfen ihn Ezechiel und der Wirt vor die Tür. Da saß er nun im Staub, ohne einen Heller in der Tasche. Tja, mit Freundschaft, die man sich erkauft, ist es nicht weit her, wenn man kein Geld mehr hat. Kein Stern schien am Himmel, als sich Peter auf den Heimweg durch den Wald machte. Wie er so vor sich hingrübelte, sah Peter unter einer hohen Tanne ein Glitzern.
Nun, Peter, wie ist es dir ergangen?
Das wagst du zu fragen? Du bist doch an meinem ganzen Unglück schuld.
So, ich soll an deinem Unglück schuld sein? Wer hat sich denn diese dummen Wünsche ausgedacht? Tanzen können, Geld fürs Wirtshaus haben. Verstand und Klugheit haben dir gefehlt.
Ach was, Verstand und Klugheit. Ich bin so klug wie jeder andere. Und jetzt werde ich dir zeigen. Hab ich dich, Glasmännlein. Und nun hör meinen dritten Wunsch. Ich will hier auf der Stelle 200.000 Taler und ein Haus und Pferde und einen Wagen und eine Scheune und...
Peter schrie und schüttelte seine Hand, denn als er das Männlein packte, hatte es sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seinen Händen wie Feuer. Dann war das Glasmännlein verschwunden. Nun erinnerte sich Peter. Das Glasmännlein hatte gesagt, dass es den dritten Wunsch ablehnen könne. Wütend und verzweifelt fasste er einen Entschluss.
Bis zur Grenze ist es nicht mehr weit. Jetzt, wo mir der Kleine nicht hilft, will ich es mit dem Großen versuchen.
Kurz vor dem Graben schien es ihm, als wolle ihn eine unsichtbare Kraft zurückhalten. Aber Peter riss sich los und lief weiter bis zur Grenze.
Holländer Michel! Holländer Michel!
Na, kommst du doch noch zu mir, coolen Peter? Hat der Glaszwerg es mal wieder nicht hinbekommen, ein Menschlein glücklich zu machen? Aber sei beruhigt, ich kann dich von deinem ganzen Elend befreien. Wenn man schon schenkt, dann muss man es richtig machen. Nicht so wie dieser Knauser. Komm, folge mir in mein Haus. Da wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.
Ihr wollt handeln? Aber was kann ich euch denn schon geben, jetzt wo ich nichts mehr habe?
Da mach dir mal keine Sorgen.
Rasch schritt der Holländer Michel voraus in den dunklen Wald. Peter war es gar nicht wohl in seiner Haut, doch folgte er so gut er konnte.
Was ist mit dir, Kohlen-Peter?
Ich spüre so ein Zittern. Mein Herz. Ich habe Angst.
Pah! Ein paar Schläge des dummen Herzens können dich schon zittern lassen.
Ich gebe mir alle Mühe, es zu unterdrücken. Aber dennoch pocht es und lässt mich die Angst am ganzen Körper spüren.
So gib mir das dumme, pochende Ding.
Euch mein Herz geben? Da müsste ich ja auf der Stelle sterben.
Sterben? Das Leben doch erst richtig an, wenn du es los bist, das Zaudern und Sagen. Wo hat es dir am meisten weh getan, wenn man über dich gelacht hat?
Im Herzen.
Was zog sich zusammen, wenn Lisbeth mit dem Tanzbodenkönig getanzt hat?
Mein Herz.
Wo hast du die Scham gespürt, als sie dich aus dem Wirtshaus auf die Straße geworfen haben?
Hier. In meinem Herzen.
Genau, Peter Munk. Du bist ein kluges Kerlchen. Ich will dir helfen.
Plötzlich standen beide vor einem Haus inmitten dunkler Tannen. Der Holländer Michel nahm Peter bei der Hand und zog ihn in das Haus.
Es ist gut, dass du zu mir gekommen bist, Kohlen Peter. Ich konnte schon so manchen von seinen Sorgen befreien. Sie selbst.
Mit diesen Worten führte ihn der Holländer Michel in eine Kammer. Peters Herz zog sich zusammen, als er über die Schwelle trat. Ein seltsamer Anblick bot sich ihm. Auf unzähligen Regalen standen Gläser, die mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt waren. Das Licht schillerte in den buntesten Farben. An den Gläsern klebten kleine Zettel, auf denen Namen standen.
Ezechiel, der Amtmann, der Oberförster.
Und in jedem der Gläser schwebte ein pochendes Herz.
Tanzbodenkönig.
All diese sind die Mühen des Lebens losgeworden. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer fühlen sich ganz wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.
Aber was tragen sie denn jetzt dafür in ihrer Brust?
Dies, ein steinernes Herz.
Ein Herz aus Stein? Aber das muss doch kalt sein.
Schon, aber angenehm kühl. Warum soll ein Herz denn warm sein?
Das ist alles? Ich hoffte auf Geld und ihr wollt mir einen Stein geben?
Nun, ich denke, 100.000 Gulden müssten doch fürs Erste reichen. Und wenn du dich geschickt anstellst, kannst du bald schon Millionär werden.
100.000 Gulden. Nun, so klopf doch nicht so aufgeregt in meiner Brust, du unruhiges Herz. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Holländer Michel. So, gib mir den Stein und das Geld. Und nehmt mir mein unruhiges Herz aus dem Gehäuse.
Dachte ich mir doch, dass du ein vernünftiger Bursche bist. Komm, lass uns auf den Handel anstoßen.
Der Holländer Michel gab ihm ein Glas mit Wein. So wie Peter von dem Wein getrunken hatte, fiel er schon in einen tiefen Schlaf. Als Peter wieder erwachte, saß er in einer schönen Kutsche, die schnell durch den Wald rollte.
Nanu, wo bin ich?
Er hatte vornehme Kleider an und als er in seine Taschen griff, fühlte er, wie dort die Taler klimperten.
So hat der Holländer Michel also Wort gehalten. Ich scheine jetzt ein wohlhabender Mann zu sein.
Um zu schauen, ob dieser in jedem Punkt sein Wort gehalten hatte, legte Peter seine Hand auf seine Brust und es war ganz ruhig dort. Schließlich bog die Kutsche ab und rollte auf den prachtvollsten Schwarzwaldhof zu, den man sich vorstellen konnte.
Wem mag dies alles gehören?
Vor dem Hof begrüßten ihn die Knechte als den neuen Besitzer des Hauses.
Wieder fühlte Peter nach seinem Herzen, doch es regte sich nichts in seiner Brust.
Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Und doch empfinde ich keine Freude. Mir scheint dies alles so gleichgültig. Und ich habe immer noch das Gefühl, als fehlte mir etwas.
Peter war nun einer der reichsten Männer in der Gegend. Er hatte viel Geld und war hoch angesehen. Aber es wollte ihm nicht so recht Freude bereiten. Er hatte ja ein Herz aus Stein. Und Steine lachen nicht und weinen nicht. Da ihm die Welt nun so gleichgültig war, ging er wieder zum Holländer Michel.
Könntet ihr das Herz aus Stein nicht etwas beweglicher machen? Oder noch besser, gebt mir mein altes Herz wieder. Auch wenn es mir ab und zu bis zum Halse schlug, so war es doch ein munteres und fröhliches Herz.
Wenn du einmal tot bist, Peter, dann sollst du dein altes Herz wieder haben. Aber jetzt solltest du dich besser darauf verlegen, dein Geld zu vermehren. Heirate, kauf Land und verpachte es. Du bist nun reich und hast alles, was du wolltest. Jetzt ist dir langweilig und du schiebst alles auf den Stein in deiner Brust.
Und Peter tat, wozu ihm der Holländer Michel geraten hatte. Er fing an, Geld gegen hohe Zinsen zu verleihen. Bald schuldete ihm der halbe Schwarzwald Geld und er trieb es unbarmherzig zum Zahltag ein. Woher sollte Peter auch Mitgefühl haben mit seinem Stein in der Brust?
Ich werde heiraten, dann bin ich in der Gesellschaft besser angesehen.
Peter erinnerte sich an die schöne Lisbeth, die Tochter des Holzfällers. Früher, als er noch ein Köhler war, hatte er oft mit ihrem Vater Holz geschlagen und so ging er zur Hütte des Holzfällers.
Peter, was tust du hier in dieser Gegend? Das ist kein Ort für dich jetzt, wo du ein reicher Mann bist. Oder brauchst du jemanden mit einer scharfen Axt?
Nein, ich brauche deine Dienste nicht mehr. Ich lasse jetzt mein Geld für mich arbeiten. Aber ich habe beschlossen, dass die Lisbeth meine Frau wird.
Aber wir sind arm. Was soll die Lisbeth dir schon geben können, außer einem guten Herzen?
Genau das ist es, was ich brauche. Mit ihr an meiner Seite gewinne ich das Vertrauen der Leute und meine Geschäfte werden noch besser laufen.
Die Lisbeth ist mein Ein und Alles. Doch habe ich auch Sorge um sie, was hier in all der Armut aus ihr werden soll.
So gib sie mir zur Frau. Ihr soll es an nichts fehlen. Schließlich bin ich reich.
An Geld wird es ihr sicher nicht fehlen. Aber was ist mit Liebe und Zuneigung? Du scheinst mir ein recht kalter Knochen geworden zu sein, Peter.
Doch die Aussicht darauf, der Armut zu entkommen, ließ den Holzfäller seine Bedenken bald vergessen. Aber was dachte sich Lisbeth? Sie kannte Peter noch als den schüchternen, schwarzen Kohlenpeter. Sie hatte die Freude und Sehnsucht in Peters Augen gesehen und wusste, dass er im Grunde seines Herzens ein guter Mensch war. Aber dieses Herz schlug nicht mehr in Peters Brust. Dann war die Hochzeit und Lisbeth führte nun Peters Haus und Hof. Doch ihr gutes Herz sollte bald schon an Peters Seite verkümmern. Immer wenn sie einem Bettler oder einer armen Frau einen Pfennig zusteckte, wies ihr Ehemann sie barsch zurecht.
Wie kannst du es wagen, mein Vermögen an die Lumpen und Bettler zu verschenken? Du selbst hast nichts mitgebracht in die Ehe und doch wirfst du das Geld zum Fenster raus wie eine Fürstin. Erwische ich dich noch einmal, wie du meinen Besitz an die Landstreicher verschleuderst, so sollst du meine Hand spüren.
Die schöne Lisbeth weinte sehr über die harten Worte ihres Mannes. Ach, hätte sie gewusst, dass Peter ein Herz aus Stein hatte und weder sie noch einen anderen Menschen lieben konnte.
So aber hoffte sie immer noch darauf, dass sie das Leuchten in seinen Augen wieder zum Leben erwecken könne. Eines Tages saß Lisbeth vor dem Haus. Da kam ein alter Mann des Wegs, der einen schweren Sack auf dem Rücken trug.
Ach, gute Frau, habt Mitleid und gebt mir einen Schluck Wasser. Ihr seid eine reiche Frau und könnt doch reichlich geben.
Da eilte Lisbeth ins Haus und kam heraus mit einem Becher Wasser und Brot mit Schinken.
Hab Dank, gute Frau. Möge es euch wohl ergehen. Ein solch gutes Herz bleibt nicht unbelohnt.
Ja, und den Lohn sollst du auf der Stelle haben. Nimm das für deine guten Gaben,
schrie Peter, der gerade heimkehrte und voller Zorn die beiden erblickte. In seiner Wut schlug er Lisbeth so heftig, dass sie ohnmächtig zu Boden sank. Voller Entsetzen über seine Tat rannte Peter fort, tief in den Wald hinein. Er bereute seinen Jähzorn. Vielleicht war doch noch ein Funken Mitgefühl in ihm. Da hörte er plötzlich aus dem Dunkel der Bäume eine wohlbekannte Stimme.
Warum hast du Lisbeth geschlagen? Sie ist nicht schuld an der Finsternis in deiner Brust. Auf einem Herzen aus Stein kann keine Blume blühen.
Ihr seid es, Herr Glasmann. Was mischt ihr euch wieder in mein Leben? Nun, es hat wohl so kommen müssen. Und was geschehen ist, ist geschehen. Lasst mich endlich in Ruhe.
Elender, du wagst es mir zu befehlen? Du solltest im Staub knien und um Verzeihung bitten, denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft.
Ha! Wenn hier jemand Schuld daran hat, so seid ihr es. Ihr habt mich ins Elend getrieben, indem ihr meine Wünsche nur halbherzig erfüllt habt.
Da wuchs das Glasmännlein zu riesenhafter Größe. Und obwohl Peter ein Herz aus Stein hatte, sank er vor Entsetzen in die Knie. Der Geist packte ihn mit riesigen Händen und drückte ihn in den Staub.
Du Wurm, ich könnte dich auf der Stelle zermalmen, wenn ich wollte. Aber um Lisbeths Willen gebe ich dir 8 Tage Zeit. Wenn du dich bis dahin nicht zum Guten wendest, so werde ich dich zerschmettern.
Es war schon Abend, als Peter wieder zu sich kam. Von Lisbeth fand er daheim keine Spur. Vielleicht war ja alles nur ein böser Traum gewesen. Doch nachts begannen ihn die Gedanken an seine schlimme Tat zu quälen. Und es war ihm, als höre er eine Stimme, die rief:
Peter, hol dir dein Herz zurück.
Am nächsten Tag ging er ins Wirtshaus, um sich abzulenken. Dort traf er den dicken Ezechiel.
Hey, Peter Munk, auf, lass uns zusammen würfeln.
Ach, lass mal gut sein, Ezechiel. Mir ist heute nicht zum Spielen zumute.
Was ist dir denn über die Leber gelaufen?
Ich mach mir so meine Gedanken. Was glaubst du eigentlich, was mit uns passiert, wenn wir mal sterben?
Nun, ich denke, wir werden in der warmen Erde ruhen.
Also begräbt man das Herz auch?
Natürlich.
Aber was ist, wenn man kein Herz mehr hat?
Was willst du damit sagen? Meinst du etwa, ich hab kein Herz?
Oh, Herz genug. So fest wie ein Stein.
Woher weißt du es?
Oder pocht dein Herz auch nicht mehr?
Pocht nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr hier in meiner Brust. Aber sag, was wird mit unseren Herzen geschehen?
Gut wird es uns wohl nicht gerade ergehen. Man sagt, dass nach dem Tode die Herzen gewogen werden. Wie schwer die Schuld ist, die sie auf sich geladen haben. Die Leichten steigen auf und die Schweren sinken hinab. Ich denke, unsere Steine werden schwer sein. Sehr schwer.
Da erinnerte sich Peter an die Stimme in seinem Traum.
Peter, hol dir dein Herz zurück.
Was ist mit dir, Peter?
Ich will sehen, ob ich mein Herz zurückholen kann.
Und so lief Peter wieder zum Tannenbühl.
Glasmännlein im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.
Was willst du, Peter Munk?
Ich hab noch einen Wunsch, Herr Glasmann.
Kann ein Herz aus Stein noch wünschen? Du hast doch alles, was du für dein erbärmliches Leben brauchst.
Ihr habt mir drei Wünsche zugesagt. Einen habe ich immer noch frei. Bitte, Herr Glasmann, nehmt mir den toten Stein heraus und gebt mir mein lebendiges Herz zurück.
Hab ich den Handel mit dir gemacht? Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Bei ihm musst du dein Herz suchen.
Ach, er wird es mir doch niemals wiedergeben.
Freiwillig natürlich nicht, aber mit einer List.
Und so verriet ihm das Glasmännlein, wie er es anstellen müsse.
Und wenn dir der Holländer Michel zu nahe kommt, dann zeige ihm dies Kreuz aus Glas.
So ausgestattet eilte Peter zu der Grenze.
Holländer Michel! Holländer Michel!
Da bist du ja wieder, Kohlen Peter. Du siehst besorgt aus. Mach dir keinen Kopf, dass du deine Frau geschlagen hast. Das hätte ich auch so gemacht. Schließlich hat sie dein ganzes Geld an das Bettelvolk verschenkt. Aber sag, brauchst du noch mehr Geld?
Du hast's erraten. Und nur recht viel diesmal.
Und der Holländer Michel führte ihn in sein Haus und öffnete eine Truhe voller Goldmünzen.
10.000, 20.000, 30.000.
Du bist ein Angeber, Michel, und hast mich belogen. Ich hätte einen Stein in der Brust und du hättest mein Herz.
Ja, aber ist es denn nicht so? Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis in deiner Brust?
Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst hier drin. Du bist nicht der Mann, der einem einfach so das Herz nehmen kann. Dazu müsstest du zaubern können.
Aber glaub mir, du und alle reichen Leute, die mit mir gehandelt haben, tragen einen Stein in der Brust und ihre Herzen habe ich in meiner Kammer.
Erzähl das jemand anderem. Ich glaube deinen Lügen nicht.
Da öffnete der Riese voller Zorn die Türe zur Kammer der Herzen.
Sieh selbst, ist das nicht dein Herz hier in diesem Glas? Schau, wie es zuckt.
Das ist nur aus Wachs. So schlägt ein richtiges Herz nicht. Ich habe es immer noch in meiner Brust. Nein, Holländer Michel, zaubern kannst du ganz gewiss nicht.
So will ich es dir beweisen. Du sollst selbst fühlen, dass dies dein Herz ist.
Und so riss er Peters Hemd auf. Er nahm ihm den Stein aus der Brust. Dann nahm er das echte Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Und Peter fühlte, wie es pochte und wie wieder Freude und auch Sorge in seiner Seele Einzug hielten.
Nun, wie ist es dir jetzt?
Wahrhaftig, du hast recht gehabt.
Und zaubern kann ich. Das siehst du jetzt wohl hoffentlich ein. Nun komm, ich will dir rasch wieder den Stein in deine Brust setzen.
Doch da hielt ihm Peter das Kreuz aus Glas entgegen. Voller Entsetzen wich der Riese zurück und sank kraftlos zu Boden. Die Herzen in den Gläsern fingen an zu zucken und zu pochen, wie in der Werkstatt eines teuflischen Uhrmachers. Peter aber rannte so schnell er konnte in den Wald und zu der Grenze. Ein schreckliches Gewitter zog auf. Und die Blitze zuckten um ihn. Doch er erreichte wohlbehalten das Revier des Glasmännleins. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals.
Schlag du nur, mein liebes Herz. Angst und Freude wollen wir wieder gemeinsam erleben.
Doch wie Peter nun in Sicherheit war, erinnerte er sich an all die schrecklichen Dinge, die er getan hatte, als er noch das Herz aus Stein hatte.
Warum weinst du, Kohlenpeter? Hast du dein Herz nicht zurückbekommen?
Ach, Herr Glasmann, als ich noch den Stein in meiner Brust hatte, da weinte ich nie. Aber jetzt will mir mein Herz fast zerbrechen, wenn ich daran denke, was ich alles getan habe.
Du warst ein grausamer Mensch. Das Geld hat dein Herz erstarren lassen. Weder Freud noch Leid und kein Mitgefühl konnten dich berühren.
Ich werde nie mehr glücklich werden. Und Lisbeth?
Nun, Peter, vielleicht kommst du ja auch ohne Zauberei noch zu Verstand. Wenn du den dunklen Weg erkennst, auf dem du bisher gegangen bist, und wenn du bereit bist, umzukehren, dann, Peter, dann ist es Zeit für deinen dritten Wunsch. Und ich glaube wohl zu wissen, was du dir wünschst, denn ein warmes Herz ist nicht gern allein. Schau dich um, Peter Munk. Lass die Sorgen hinter dir und beginne noch einmal von vorne, mit Klugheit und Verstand und dem Herz am rechten Fleck.
Und als sich Peter umdrehte, da stand Lisbeth vor ihm. Schön wie an dem ersten Abend, als er sie, schwarz wie er war, auf dem Tanzboden erblickt hatte. Und wie sie sich bei der Hand fassten, da spürte Peter, wie das Herz in seiner Brust vor Freude tanzte.
Das kalte Herz. Orchesterhörspiel von Henrik Albrecht nach dem Märchen von Wilhelm Hauff. Es sprachen Erzählerin Frauke Pohlmann, Peter Jean-Paul Beck und alle weiteren Rollen Henning Nören. Musikaufnahme Martin Lohmann, Tonmeisterin Rita Herrmeier. Es spielte die Radiophilharmonie Hannover unter der Leitung von Vassilis Christopoulos. Technische Realisation Elke Kellermann, Nicole Graul und Theresia Singer. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Komposition und Regie Henrik Albrecht. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2014. Redaktion Jörg-Peter von Klarenau und Matthias Ilkenhans. Diese Produktion ist als CD beim Verlag Headroom erschienen.
Das war's für heute bei Mikado. Ich bin Emily Kell und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Mikado.